Heute wollen wir weitermachen in dem Text der Offenbarung, wo wir vor den Feiertagen stehen geblieben sind. Wir wollen gemeinsam aufschlagen, Offenbarung Kapitel 6. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, Offenbarung Kapitel 6. Und Verse 9 bis 17 dienen uns als Predigttext. Und wir erinnern uns, und hier möchte ich uns einen ganz kurzen Zusammenhang noch einmal geben für das, was wir gleich lesen werden. Der Apostel Johannes wird entrückt, er befindet sich in der ewigen Herrlichkeit und unter anderem sieht er auch, wie Jesus als der Einzige nun das Recht hat, das Gerichtsbuch aus der Hand Gottes zu nehmen und es zu öffnen. Und in diesem Gerichtsbuch, oder eigentlich wird das Wort Rolle gebraucht, es wird aufgerollt, es ist eine Rolle. In dieser Gerichtsrolle befinden sich zunächst einmal sieben Siegel, die nach und nach auch von Jesus geöffnet werden. Und jedes dieser Siegel enthält ein besonderes Gericht über diese Welt, außer dem fünften Siegel, das wir uns heute anschauen werden. Und wir wollen nachher auch das sechste Siegel anschauen und da geht es mit den Gerichten Gottes weiter. Bevor wir aber in den Text so richtig einsteigen, müssen wir den Text gemeinsam lesen. Das wollen wir jetzt machen. Es ist ein größerer Abschnitt, aber das macht nichts. So, wenn ihr eure Bibeln auf habt oder mit dabei habt, ihr seid gerne eingeladen mitzulesen. Offenbarung 6, Vers 9. Und da es das Lamm, das heißt Jesus Christus, das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid, und war zu ihnen gesagt, dass sie ruhen noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu kämen, ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Und ich sah, dass es das sechste Siegel auftat, und siehe, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward schwarz wie ein herner Sack, und der Mond war wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom großen Wind bewegt wird. Und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch. Und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Örtern. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns und verberget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag des Zorns. Und wer kann bestehen? Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir danken dir auch heute Morgen für dein Wort. Wir danken dir, dass in deinem Wort du uns deutlich zeigst, wer du bist, wer wir als Menschen sind, was deine Absicht mit uns Menschen ist. Und gerade auch heute, wenn wir dein Wort gemeinsam studieren werden. Wir beugen uns unter deine Herrschaft in Demut und wir bitten dich, öffne du uns die Augen, dass wir sehen die Wunde an deinem Gesetz. Schenk, dass wir erkennen und verinnerlichen, was du uns mitteilen willst in deinem Wort. Anbetung sei dir. Amen. Amen. Ich möchte ganz kurz das zusammenfassen, was wir bis jetzt gesehen haben in der Öffnung der vorhergehenden vier Siegeln in Kapitel 6. Wir haben als erstes einen Reiter, als das erste Siegel geöffnet worden ist, kommt der erste Reiter hervor auf dem weißen Pferd. Und wir sagten, dass es mit einer großen Wahrscheinlichkeit der Antichrist selbst ist, der hier ankommt, um die Welt zu verführen. Und die Ähnlichkeit mit dem wiederkommenden Jesus ist offensichtlich. Ja, der Antichrist wird sich in seinem Kommen als Retter, als Messias dieser Welt dann auch ausgeben und dann schlussendlich auch anbeten lassen, wie wir wissen. Dann haben wir bei der Öffnung des zweiten Siegels einen Reiter gesehen auf dem roten Pferd und bei der Öffnung des dritten Siegels haben wir das schwarze Pferd gesehen und den Reiter darauf. Der Reiter auf dem roten Pferd, er brachte einen weltweiten Konflikt. Es ging hier um den Krieg, der weltweit stattfinden wird. Der Reiter auf dem schwarzen Pferd bringt mit sich die Hungersnot. Die Hungersnot ist ja immer eine Folge des Krieges. Man hat ja für nichts mehr Zeit, nur um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und die Hungersnot folgt eben auf dem Krieg. Und dann haben wir auch bei der Öffnung des vierten Siegels haben wir den Reiter auf dem fahlen Pferd, der den Tod, der Tod heißt eigentlich, das ist sein Name. Letztes Mal haben wir darüber nachgedacht, im Zusammenhang auch des Alten Testaments, was das bedeutet, und der die Hölle mit sich bringt. Ja, und der Hinweis ist hier einfach auf das Massensterben. Ja, durch Hungersnot, durch Krankheiten, die natürlich Folge des Krieges ja auch sind. Und nun kommen wir zu dem fünften Siegel, das auch geöffnet wird. Und wir sehen, dass die Szene sich ändert bei der Öffnung des fünften Siegels. Während die vorhergehenden vier Siegel darüber sprechen, was auf der Erde sich abspielen wird, sieht nun Johannes, was im Himmel passiert. Er sieht etliche der Märtyrer der ersten Hälfte der Trübsalzeit. Darum geht es. Es geht nicht um die Märtyrer des Gemeindezeitalters, sondern solche Märtyrer, die wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in der ersten Hälfte der Trübsalzeit ihr Leben aufgrund des Zeugnisses für Jesus lassen mussten. Und er sieht sie vor dem Altar Gottes. Nun, ich denke, ich sage uns nichts Neues, wenn ich behaupte, dass es im Himmel einen Tempel gibt. Ja, wir erinnern uns, und die Bibel versichert uns das sehr eindeutig, wir erinnern uns, die irdische Stiftshütte und auch der Tempel wurden nach dem Muster des himmlischen Tempels angefertigt, gebaut. Ich möchte eine Passage lesen aus 2. Buch Mose, Kapitel 25, Verse 8 und 9. Und hier spricht Gott zu Moses, er sagt, und sie sollen, das Volk Israel, soll mir ein Heiligtum machen, dass ich mitten unter ihnen wohne. Das ist, wo Gott sein wollte, seine Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes war dann in der Stiftshütte, interessanterweise. Durchaus, wie ich dir ein Vorbild der Wohnung, so Gott gab dem Mose ein Vorbild, ein Plan der Wohnung und aller ihrer Geräte, selbst die Dinge, die im Tempel drin waren, haben ein Vorbild in dem Himmlischen. Wie ich dir ein Vorbild der Wohnung und aller ihrer Geräte zeigen werde, also sollt ihr es machen. So Gott gab einen Plan und nach diesem Plan sollte das Volk Israel dann die Stiftshütte bauen. Und nicht nur das, wir wissen auch, dass Gott selbst die Handwerker zum Bau dieser Stiftshütte befähigt hat, genau so zu die Stiftshütte zu bauen, wie er das haben wollte. So, die Stiftshütte und auch der heilige Tempel dann in Jerusalem ist eine Kopie oder war eine Kopie gewesen des Heiligtums im Himmel. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird diese Episode aus dem Leben Moses noch einmal aufgegriffen und es wird Folgendes gesagt, Hebräer 8, Vers 12. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Siehe zu, hieß es, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Ja? So, Stiftshütte und dann natürlich auch der Tempel hat ein Vorbild in dem Heiligen, in dem Himmlischen, im Himmel. Und dann lese ich, auch aus der Offenbarung für uns drei Verse, die davon sprechen, dass es im Himmel einen Tempel gibt, Offenbarung 7, Vers 15. Darum sind sie, hier wird von den erlösten Heiligen im Himmel gesprochen, vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Offenbarung 11, Vers 9. Und der Tempel Gottes wurde geöffnet, wird gesagt, und dann wird uns gesagt, dass Johannes, der Apostel Johannes, die Bundeslade, die himmlische Bundeslade auch in diesem Tempel gesehen hat. Offenbarung 15, Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Und dann sieht Johannes, wie die sieben Engel mit den sieben Plagen aus diesem Tempel auch herausgehen. So, der Himmel hat einen Tempel. Das ist der Hinweis. Die Zeitlichkeit kennt auch einen Tempel. Auch heute existiert oder gibt es diesen Tempel Gottes. Die Bibel spricht von der Gemeinde als dem Leib des Herrn Jesus Christus und sagt, das ist der Tempel Gottes, die Gemeinde. Wir, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, Wiedergeburt erlebt haben, wir sind der Tempel Gottes. Das ist, wo die Gegenwart Gottes vorhanden ist. Hebräer 3, Vers 6 sagt uns, Christus aber als Sohn über sein ganzes Haus, sein Haus sind wir. 1. Korinther 3, Vers 16 wird gesagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und in 1. Petrus 2, Vers 5 wird gesagt, so lasset ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zu dem geistlichen Hause. So, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, dann sind wir solche lebendigen Steine, aus denen der Tempel, der geistliche Tempel Gottes dann auch besteht. So, die Gemeinde als die Gemeinschaft der Wiedergeborenen ist ein geistlicher Tempel. Aber wir wissen auch, dass es noch einen sichtbaren Tempel seinerzeit geben wird, der in Jerusalem stehen wird. Ja, die Juden warten heute darauf, diesen Tempel bauen zu können. Und gerade letzte Woche habe ich gelesen von einer sehr interessanten Gespräch. Ich weiß nicht, wo das stattgefunden hat, im Knesset vielleicht in Israel. Ich weiß es nicht. Aber der Premierminister Benjamin Netanyahu, er hat eine Rede gehalten über die Bedeutung der jüdischen Präsenz in Samarien, in Judäa und manche anderen Dinge hat er auch genannt. Und dann unterbrach den Premierminister ein Rabbi mit dem Namen Yehuda Glick. Und er sagte bei dieser Unterbrechung zum Benjamin Netanyahu, er sagte, wir dürfen auch den Tempelberg nicht vergessen. Ja? Das meint, auch dort müssen die Juden präsent sein. Schließlich ist der Tempelberg ein Stück Land, das Gott ja auch seinem Volk gegeben hat. So, Netanyahu unterbrach seine Rede, das habe ich gelesen. Er schaute sich den Rabbi an, ganz streng, sagte aber nichts und machte weiter. Nach Netanyahu war der Verteidigungsminister dran mit dem Namen Naftali Bennett. Und er sagte etwas Ähnliches, was Netanyahu auch sagte, dass die jüdische Präsenz bedeutend ist. Und dann hat er die Orte genannt, wo die jüdische Präsenz wichtig ist. Und auch hier unterbricht der Rabbi den Verteidigungsminister und sagt, wir dürfen den Tempelberg nicht vergessen. Und der Verteidigungsminister unterbrach seine Rede. Er schaute sich den Rabbi an und er sagte Folgendes. Er sagte, du hast recht, der Tempelberg darf nicht vergessen werden. Und er wird auch nicht vergessen, ihr Lieben. Er wird nicht vergessen. Es wird noch einen Tempel geben in der Trübsalzeit und ebenso auch im Millennium. Das sagt die Heilige Schrift. Der sichtbare und der unsichtbare Tempel Gottes, die Gemeinde, spricht doch von der Gegenwart Gottes unter den Menschen. Ja? Das ist eine wunderbare Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Gott hat die Menschen nie alleine gelassen. Seine Gegenwart war immer dort, war immer hier, ist immer noch hier. Und das ist also, was Johannes in dem Himmel sieht. Er sieht den himmlischen Altar, der zu dem himmlischen Tempel gehört und unter dem Altar sieht er die Märtyrer der ersten Hälfte der Trübsalszeit versammelt. Und das ist es, was sie sagen oder eigentlich schreien, laut schreien. Das ist das Wort, was gebraucht wird. Sie schreien es laut aus, hören wir genau hin. Sie schreien, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger. Zwei Wesensmerkmale Gottes, Charaktereigenschaften Gottes werden hier besonders hervorgehoben. Er ist heilig und er ist wahrhaftig. Und wir werden sehen, warum besonders diese hervorgehoben werden. Warum oder wie lange, Herr, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und manche fragen sich, naja, wie kann das sein, dass die Heiligen Gottes diese Rachegedanken haben und diese Rachegedanken auch aussprechen, die dann auch in der Heiligen Schrift festgehalten werden? Ist es nicht so, dass Jesus uns gelehrt hat, sogar für unsere Feinde zu beten? Es ist richtig, in der Zeitlichkeit, aber in der Ewigkeit ist es etwas anderes. Und ich werde das einmal erklären oder versuchen zu erklären. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann entdecken wir, dass es nie und nimmer um den Menschen geht. Es geht nie und nimmer um uns. Es geht immer um Gott. Und es geht darum, dass alle Dinge zur Ehre Gottes getan werden. 1. Korinther 10, Vers 31 sagt uns, ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut, so tut alles zur Ehre Gottes. So, wenn das so sein soll auf der Erde, in der Zeitlichkeit, umso mehr muss das Realität sein in dem Himmel, dass alles zur Ehre Gottes geschieht. Und in dieser Weise müssen wir auch diese Bitte und auch das Anliegen der Märtyrer verstehen, die in der Herrlichkeit sind. Das Rächen ihres unschuldig vergossenen Blutes dient dazu, damit Gott die Ehre gegeben wird, damit Gottes Ehre unter den Menschen wiederhergestellt wird. Wenn es ungeachtet vergossen gewesen wäre und Gott in seiner Allversöhnungsliebe alles zudeckt, dann ist Gott weder gerecht, noch heilig, noch wahrhaftig und dann gebührt ihm auch nicht die Ehre. Wird das Blut der Märtyrer aber gerecht, und das wird es, es wird bestraft. Daran erkennt man oder daran wird die Gerechtigkeit Gottes und auch die Wahrhaftigkeit Gottes ersehen. Gott straft die Sünde. Das ist eine ganz klare Aussage der Heiligen Schrift. Gott straft die Sünde. Darin zeigt sich doch, dass Gott eben das ist. Er ist heilig, er ist gerecht. Er kann die Sünde, er kann die Rebellion, das Böse, das Unheilige nicht ausstehen. Und er wird strafen, die bösen und die sündigen Menschen, aber ebenso auch die bösen Engel. Und Gott ist und bleibt wahrhaftig. Das heißt, Gott hat gesagt im Alten, und er sagt es auch im Neuen Testament, er wird die Sünde strafen. Und weil er wahrhaftig ist, wird es so sein. Er wird die Sünde strafen. Sonst kann er sein Wort nicht halten und er hält sein Wort. In 1. Mose 4, Vers 10 lesen wir, was Gott seinerzeit zu Kain, dem Brudermörder, gesagt hat. Er sagte zu ihm und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir. So das Blut aller Märtyrer, das Blut aller abgetriebenen Babys schreit heute noch zu Gott. Und ich bin überrascht, dass Gott so langmütig ist und die Strafe und das Gericht über die gottlosen Menschen noch nicht hereinbrechen lässt. Wir leben in Gnadenzeit. Wir leben in einer Gnadenzeit, die wir unbedingt nutzen müssen. Entweder, wenn wir diesen Gott durch Jesus Christus nicht kennen, unser Leben ihm durch Jesus ihm anzuvertrauen oder andere Menschen darauf hinzuweisen. Ja, Gott wird die Sünde strafen. Der Begriff, schaut einmal in Vers 10, die auf der Erde wohnen, ist ein sehr, sehr interessanter. In der Offenbarung haben wir diesen Begriff insgesamt 7-mal gebraucht. Wenn wir es studieren, dann stellen wir fest, er spricht nicht über eine geografische Beschreibung der Menschen. Ja, wo sollen sie denn sonst wohnen, wie auf der Erde? Sollen sie unter der Erde wohnen, unter dem Meer, auf dem Meer? Nein, hier geht es um etwas anderes. Hier geht es nicht um die geografische Beschreibung, hier geht es um die moralische Einschätzung dieser Menschen. Die auf der Erde wohnen oder die Erdwandler eigentlich, sind solche Menschen, deren ganzes Wesen von dem Irdischen eingenommen ist und auch beherrscht wird. Sie haben keinen Platz für Gott in ihrem Herzen, sie haben kein Interesse, sie haben keinen Sinn, keine Neigung für das Göttliche. Ihr ganzes Wesen ist erdverbunden, ist irdisch und das ist übel, das ist schlecht. Und wir sehen ganz deutlich, diese moralische Einschätzung in dem, wie sie auf die Gerichte Gottes reagieren. Aber dazu kommen wir später. So, noch bevor den Märtyrern die Antwort gegeben wird, wird ihnen etwas anderes gegeben. Wir lesen darüber, dass sie ein weißes Gewand bekommen. Jeder bekommt ein weißes Gewand. Und ihr Lieben, diese Handlung ist etwas, was mich ein wenig irritiert hat, muss ich schon bekennen. Schaut einmal, das sind ja Märtyrer, die aus der Trübsalzeit, der ersten Hälfte der Trübsalzeit kommen, die hier beschrieben werden von Johannes. Ja? So, ihre leibliche Auferstehung findet der Heiligen Schrift nach erst kurz vor dem tausendjährigen Reich statt. Und im Text wird auch gesagt, die Seelen der Märtyrer hat er gesehen. Interessant, nicht? So, aber um ein Gewand tragen zu können, braucht man was? Ein Leib. Und hier haben wir ein Dilemma. Wie kann das sein? So, entweder ist hier die Rede von einem geistlichen Gewand, was ich nicht glaube, sonst würde auch die Farbe nicht unbedingt bedeutend sein. Es ist weiß. Oder aber hier ist die Rede von einem wortwörtlichen Gewand für einen Übergangsleib solcher, die als Märtyrer in der Trübsalzeit sterben werden. Und es scheint wirklich so, dass die Märtyrer der Trübsalzeit ebenso wie auch die alttestamentlichen Heiligen, deren Leib ja auch kurz vor dem tausendjährigen Reich auferweckt wird von Gott selbst, tatsächlich einen Übergangsleib haben im Himmel. Aber das ist meine Vermutung, ja. Da darf ich nicht dogmatisch sein, diese Feinheiten überlasse ich auch Gott. Aber lesen wir einmal weiter, was hier gesagt wird. Den Märtyrern wird gesagt, dass sie ruhen sollen noch eine kleine Zeit, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch sollten getötet werden, gleich wie sie. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ich versuche das einmal zu erklären. Auf die Ruhe der Märtyrer gehe ich heute nicht ein, dazu habe ich keine Ruhe, aber das werden wir nachholen zu einem anderen Zeitpunkt, weil die Offenbarung auch von der Ruhe der Heiligen spricht. Worauf ich mit uns heute eingehen will, ist eben der Hinweis auf die Vollzahl, und das Wort wird hier tatsächlich gebraucht, Fülle oder Vollzahl der Märtyrer. Und wenn wir die Heilige Schrift uns anschauen, dann sehen wir, dass genau dasselbe Wort in Römer 11 gebraucht wird. Vollzahl. Ja? Und was bedeutet das Wort? Das ist ein bedeutendes Wort, bedeutender Begriff. Was bedeutet es, Vollzahl? Hier in unserem Text, aber auch in Römer 11, wird darüber gesprochen oder davon gesprochen, dass eine festgesetzte Zahl der Menschen gibt, die zum Glauben kommen. Das ist der Hinweis. Oder, wie in diesem Fall, dass es eine festgesetzte Zahl der Märtyrer gibt, die sterben werden aufgrund ihres Zeugnisses für Jesus. Volle Zahl oder Vollzahl, wie gesagt, ist ein sehr, sehr vielsagendes Wort. Und in Römer Kapitel 11, wie gesagt, wird dieses Wort Vollzahl im Zusammenhang mit den Heiden gebraucht, die zum Glauben kommen sollen, ja, und auch im Zusammenhang der Geretteten aus dem Volk Israel. Und auch hierbei, in Kapitel 11, ist es so, dass die Vollzahl, wenn sie erreicht ist, zum Beispiel der Heiden, etwas Bestimmtes bewirkt oder dass etwas Bestimmtes sich ereignen wird, wenn diese Vollzahl erreicht ist, der Heiligen Schrift nach. So, wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist, sagt uns Römer 11, dass die Blindheit des Volkes Israels vorbei sein wird. Wenn die Vollzahl der zum Glauben kommenden Juden erreicht ist, das wird sich zu einem großen Segen für die Welt auswirken. Und die Rede ist hier vom tausendjährigen Reich. Ich lese uns einmal diese zwei Stellen, Römer 11, 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf das ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israels zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. So, wenn die Vollzahl der Nationen oder der Heiden da ist, wird das bestimmte Gericht Gottes, die Verstockung Israels, aufhören. Und wir wissen ganz genau, was dann auch passieren wird. Dann wird die Trübsalzeit anbrechen. Römer 11, Vers 12 steht Folgendes geschrieben. Wenn aber ihr Fall, der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist. Hier wird der Hinweis gegeben, dass Gott das Volk Israel zur Seite gestellt hat und nun den Heiden die Möglichkeit gibt, ja, das Evangelium zu hören, zu Gott zu kommen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist, und das ist es, dass wir Teilhaber sein dürfen als Heiden an den Segnungen Gottes, das ist gewaltig, das ist herrlich. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Vollzahl? So, wenn die Vollzahl der Juden eingegangen ist, eine bestimmte Zahl der Juden, die zum Glauben kommen sollen, eingegangen ist, dann wird das tausendjährige Reich anbrechen. Und welch ein Segen wird das sein für alle? So, der Bibel nach gibt es also eine bestimmte Zahl, die aus den Heiden zum Glauben kommen sollen. Zweitens, es gibt eine bestimmte Zahl, die aus den Juden zum Glauben kommen sollen. Vielleicht sollte ich das anders sagen, weil die Juden zuerst der Heiligen Schrift nach genannt werden, aber wie auch immer. Drittens lesen wir, dass es eine bestimmte Zahl, festgelegte Zahl der Märtyrer gibt, der Trübsalzeit. So, was sagt uns das als Bibelleser? Was sagt uns das? Es sagt uns zumindest so viel, dass Gott der Bibel, der unser himmlischer Vater ist durch Jesus Christus, dieser Gott ist absolut souverän. Absolut. Er ist derjenige, der die Vollzahl aus den Heiden und auch aus den Juden festgesetzt hat. Er ist derjenige, der diese Zahl kennt und nicht nur das, er kennt nicht nur ihre Zahl. Oh, du bist Nummer 7 oder Nummer 35 oder was immer. Er kennt unsere Namen, wenn wir unser Leben durch Jesus Christus ihm anvertraut haben. Ja? Er kennt unsere Namen. Ich lese aus Nahum 1, Vers 7, die erste Stelle. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tage der Not, und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. 2. Timotheus 2, Vers 19 sagt uns, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, der Herr kennt die Sein. Nun, es ist schon etwas Besonderes, wenn unser Name irgendwo positiv erwähnt wird. Wir freuen uns, wenn wir zum Beispiel ein Diplom in unseren Händen halten können mit unserem Namen drauf. Deshalb werden auch viele Diplome aufgehangen, ja, auf der Wand, dass man sieht, aha, das habe ich erreicht und da ist mein Name drauf, wunderbar. Wir freuen uns über die Ehre, die uns vielleicht mal erwiesen wird, wenn unser Name auf einem Grundstein einer Institution oder eines Gebäudes steht. Das ist ja auch etwas Herrliches, wenn wir dazu beigetragen haben, dass eine bestimmte Gemeinde gebaut wird oder ein Haus gebaut wird oder eine Schule, ein Heim, was immer. Es ist etwas Herrliches, aber es ist, das alles ist nichts im Vergleich zu dem, was die Schrift sagt, dass Gott unseren Namen kennt. Schaut einmal, Johannes 10, Vers 3. Hier sagt Jesus Christus selbst, die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Ihr Lieben, so persönlich ist das Verhältnis eines Kindes Gottes zu seinem himmlischen Vater. Er kennt uns beim Namen. Ab Vers 12, und hier kommen wir schon zu dem nächsten Siegel, dem sechsten Siegel. Hier geht, wie man auf Deutsch sagt, die Post richtig ab. Ja? Und ich denke, und viele andere Bibellehrer denken, dass hier tatsächlich der Zeitpunkt ist, wo die große Trübsal nun anbricht. Das, was vorher gewesen ist, das ist die Zeit, die Jesus mit dem Wort beschreibt. Das ist der Wehenanfang. Und hier geht es richtig los. Ja? Die Aufmerksamkeit des Johannes ist wieder auf den Dingen, die auf der Erde geschehen. Ja? Auf der Erde passieren. Was wir in diesen Versen lesen, ist der Bericht einer aus den Fugen geratenen Schöpfung. Ja, Gott greift selbst in die Schöpfung, in das Universum ein und er schüttelt das Universum wie einen morschen Baum, so wie Johannes berichtet von katastrophalen Dingen. Ja, er spricht von einem großen Erdbeben. Er spricht von Sonnenfinsternis. Er spricht von Blutmond. Er spricht von Sternen, die auf die Erde fallen. Und hier geht es um die Meteoriten, die kommen, Kometeneinschläge und so weiter. Der Himmel wird zusammengerollt, sagt uns der Text. Was das heißt, das weiß ich auch nicht. Aber er spricht von einer sehr, sehr großen Katastrophe im Universum. Alle Berge und Inseln werden bewegt von ihren Orten. Also das ist schon was Gewaltiges, was geschehen wird, was wir nicht unbedingt dann auch erleben möchten. Aber so wird es sein. Und vor allem, wenn wir in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass diese Dinge hier, die hier berichtet werden, in Offenbarung 6, nicht zum ersten Mal berichtet werden. Die alttestamentlichen Propheten haben davon gesprochen. Zum Beispiel Joel, zum Beispiel Jesaja. Ich lese uns einmal aus Joel 3, Vers 3. In manchen Übersetzungen ist es Kapitel 2, Vers 31. Joel schreibt, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Da haben wir es. Ehe denn da kommt der große und schreckliche Tag des Herrn. Jesus spricht auch darüber in Matthäus 24, 29 in seiner Endzeitrede. Er sagt, bald aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Bewegung geraten. Ja, so die beschriebenen Umwälzungen des Universums in unserem Text sind auch eben solche Dinge, die alle Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Alle werden sich verstecken vor Schrecken und Furcht der Dinge, die geschehen. Und das finde ich aber sehr, sehr interessant. Schaut einmal, der Text sagt uns, dass diese Menschen, die sich verstecken wollen, ganz genau wissen, woher das alles kommt, wer dafür verantwortlich ist, für diese Gerichte. Sie sagen zu den Bergen Folgendes, Vers 16, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. So, sie wissen ganz genau, woher diese Gerichte kommen. Gott der Vater, Gott der Sohn, Jesus Christus sind verantwortlich dafür. Und schaut einmal, sie wissen es, aber sie tun keine Buße. Und das ist genau das Wesen der Erdwandler. Ja, ich mache uns aufmerksam auf Vers 10, die, die auf der Erde wohnen. Das ist genau ihr Wesen. Das ist ihr Charakter. Es gab mal ein Lied in Deutschland, gesungen von dem deutschen Schlagersänger Cornelius. Peter Cornelius. In den 80er Jahren war dieses Lied sehr populär. Es hieß, denn es ist nie zu spät für einen neuen Weg. Es ist ein schönes Lied. Aber die Aussage dieses Liedes stimmt mit der Bibel nicht überein. Es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät für solche Menschen, die Jesus immer und immer wieder ablehnen. Es gibt ein zu spät für sie. Und irgendwann, wenn sie Jesus ablehnen und immer wieder ablehnen, wird ihr Herz so hart, dass wenn sie die Gerichte kommen sehen, sie keine Buße tun können. Es ist zu spät. Der Prophet Jeremia, er spricht von solchen Menschen in Kapitel 8. Er sagt Folgendes, Kapitel 8, Vers 20. Die Ernte ist vorbei, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Deshalb, ihr Lieben, wir nehmen immer wieder an, dass diejenigen, die zur Gemeinde kommen, oh, das sind alles wiedergeborene Menschen. Nein, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Deshalb will ich uns noch einmal darauf hinweisen, wenn wir nicht sicher sind, ob wir wirklich Kinder Gottes sind, aufgrund dessen, dass wir unser Leben in Buße Jesus Christus anvertraut haben. Heute ist die Gelegenheit dazu da, dass wir eben in Buße zu Jesus kommen und unser Leben ihm anvertrauen. Jesus sagt selbst in Johannes 6, 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn Jesus das sagt, ihr Lieben, dann stimmt das, dann ist das die Realität. Er ist Gott und er steht zu seinem Wort. Wenn wir in aufrichtiger Buße zu Jesus kommen, wird er uns nicht hinausstoßen. Er nimmt uns an und dann dürfen wir auch den Segen, von dem das Wort Gottes ganz deutlich spricht, als Gotteskinder, dann dürfen das alles annehmen, wissend, das ist die Realität, das ist die Wahrheit. So ist es, weil Gott es sagt, weil Gott es verspricht. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.